Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Oldenburgischen Landschaft.
Wir berichten hier aus dem kulturellen Leben im Oldenburger Land.
Wir sprechen mit Menschen, die die Kultur im Oldenburger Land mitgestalten.
Wir sind Oldenburg, das Land.
Menschen erzählen. Nach der Fertigstellung der ersten Folge, der Einführungsfolge Anfang März diesen Jahres, brach die Corona-Pandemie in Deutschland aus. Wie wir alle wissen, wurden Kontaktbeschränkungen erlassen und Abstandsregelungen eingeführt. Anton wurde für einige Zeit freigestellt und später ins Homeoffice versetzt, und das hat die Möglichkeiten, diesen Podcast weiterzumachen, erst einmal gestoppt. Jetzt im Juni wurden viele Maßnahmen wieder zurückgenommen. Auch in der Geschäftsstelle arbeiten wir wieder in fast voller Besetzung. Und so wollen wir auch diesen Podcast weiterführen. Das ist natürlich nur unter strengen Auflagen möglich. So können wir zum Beispiel den Podcastraum nicht nutzen. Der ist viel zu klein und wir hocken da zu eng aufeinander. Darum bitten wir auch zu entschuldigen, dass die Tonqualität nicht die beste ist. Doch ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir Kolleginnen und Kollegen diese Schutzmaßnahmen gerne einhalten. Jeder von uns ist ausgesprochen dankbar dafür, dass wir nicht nur überhaupt arbeiten können, sondern dass wir hier arbeiten dürfen. Der Zusammenhalt im Team der Geschäftsstelle ist sehr stark und wir gehen sehr rücksichtsvoll miteinander um. Und darum ist es mir auch wichtig zu betonen, dass Herr Brandt uns sicher durch diese Krise geführt hat und auch weiterführt. Schon Anfang März hat Herr Brandt die Sicherheit und Gesundheit aller seiner MitarbeiterInnen vor alles andere gestellt und dafür gesorgt, dass jeder einzelne von uns mit dieser neuen und sicherlich beängstigenden Situation umzugehen wusste. Er hat uns von Anfang an fundierte Informationen zukommen lassen, er hat seine Entscheidungen transparent kommuniziert und er hat völlig unbürokratisch die notwendigen Schritte zur Sicherheit aller umgesetzt. Und dabei war und ist er besonnen, klug, fürsorgend und weitsichtig.
Ja.
Ich finde, das muss mal gesagt werden.
Ja.
Bevor es jetzt aber mit der zweiten Folge weitergeht, noch ein ganz kurzer Hinweis. Anton war im Homeoffice nicht untätig und wir haben eine zusätzliche Podcast-Idee umgesetzt. Als Teilprojekt gibt es jetzt Kulturland zum Hören. Einzelne Beiträge aus diesem Mitgliedermagazin Kulturland Oldenburg werden vorgelesen und auf unserer Webseite zum Hören angeboten.
Ja, genau.
Von mir auch. Willkommen zur zweiten Folge. In dieser Folge geht es um die Geschäftsstelle der Oldenburgischen Landschaft. In der Einführung letztes Mal haben wir euch einen groben Überblick über die Oldenburgische Landschaft gegeben und in dieser Folge wollen wir über die Aufgaben in der Geschäftsstelle sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was zum Beispiel hier täglich an Arbeit anfällt, was hier bearbeitet wird, wie unser Alltag aussieht und passend zur aktuellen Corona-Situation die Oldenburgische Landschaft als Vermittlerin zwischen Kulturschaffenden und Förderern. Gerade jetzt von großer Bedeutung ist es ja auch, wenn selbstständige Künstler und freischaffende Akteure im Oldenburger Land von der Oldenburgischen Landschaft mit unterstützt werden und die Oldenburgische Landschaft Beziehungen zwischen fördernden Institutionen herstellt. Hier konnten wir unsere großen Stärken nutzen, die Funktion als Vermittlerin, unser großes Netzwerk zu anderen Kulturschaffenden und zur Wirtschaft, Banken und Stiftungen, unsere vielfältigen Kontakte und die Basis unserer über 900 Mitglieder. Zum Beispiel gleich Mitte März bei Lockdown haben wir begonnen, mit Stiftungen und anderen Geldgebern zu sprechen, um halt Kulturschaffenden hier im Oldenburger Land zu helfen. So, ich spreche heute mit dem Geschäftsführer Dr. Brandt. Hallo Herr Brandt.
Hallo Herr Villas.
Sie sind Kunsthistoriker, seit 25 Jahren in der Oldenburgischen Landschaft in verschiedenen Positionen tätig und seit 15 Jahren Geschäftsführer. Wie sind Sie damals zur Oldenburgischen Landschaft gekommen?
Das ist so eine klassische Karriere in dieser Zeit gewesen. Es gab eigentlich kaum Stellen und nachdem ich meine Doktorarbeit fertiggestellt hatte über Klassizismus in Oldenburg, bin ich zunächst zum Isensee Verlag hier in Oldenburg gegangen. Das war damals der gerade jetzt leider vor kurzem verstorbene Dieter Isensee, der Seniorchef, und habe gefragt, ob sie Interesse hätten, die Arbeit zu verlegen. Da sagte er, ja, aber das ist natürlich teuer und da brauchst du auch einen Druckkostenzuschuss und ich sollte doch mal zur Oldenburgischen Landschaft gehen. Und da bin ich rübergegangen Und das war also nicht weit von der Altstadt hier rüber zur Gartenstraße und bin dann mit Frau Schute und Herrn Friedel zusammengekommen und dann haben wir zusammengesessen und dann kam ich eigentlich nicht mit dem Druckkostenzuschuss wieder raus, sondern mit der Frage, ob ich nicht an einem Werkvertrag Interesse hätte. Ich sollte die Gästeführer Fort- und Ausbildung auf neue Füße stellen und einen Reiseführer über das Oldenburger Land konzipieren. Ja, mit dem Reiseführer, das ist dann erstmal nichts geworden. Die Gästeführer Aus- und Fortbildung, ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da ist natürlich auch viel Kunstgeschichte, also fachliches Wissen und historisches Wissen gefragt. Das hat viel Spaß gemacht. Und dann bin ich so peu à peu immer in andere Projekte reingerutscht. Und irgendwann hatte ich dann eine unbefristete Stelle, Zweidrittelstelle. Irgendwann bin ich dann stellvertretender Geschäftsführer geworden. Und dann bin ich erstmal kommissarischer Geschäftsführer geworden und 2005 dann ja in der jetzigen Position als Geschäftsführer.
Was gefiel Ihnen damals?
Mir gefiel überhaupt die Arbeit in einer solchen Einrichtung. Ich muss dazu sagen, ich kannte das zumindest von außen aus Nordrhein-Westfalen, da wo ich herkomme. Dort gibt es ja die beiden großen Landschaftsverbände und ich wusste ungefähr, was ein Landschaftsverband oder Landschaft macht. Und habe natürlich dann allein schon durch die Tätigkeit hier als Werkvertrag dann noch mehr kennengelernt und das hat mir eigentlich gut gefallen.
Ja. Welche Aufgaben hatten Sie, als Sie damals hier anfingen?
Ja, wie gesagt, ich war in Projekte eingebunden. Es ging darum, so ein bisschen den Kulturtourismus anzukurbeln. Das, muss ich sagen, war in den 90er Jahren. Da war das alles noch nicht so ein Thema wie heute, noch nicht so selbstverständlich. Es ging darum, auch die Gemeinden auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die Touristiker aufmerksam zu machen und vor allen Dingen auch, das ist das, was die Landschaft von vornherein leisten konnte und auch wollte, hier ja in der Aus- und Fortbildung der Gästeführerinnen und Gästeführer tätig zu werden. Wie gesagt, das war damals alles ein ganz neuer Gedanke. Und das war das, mit dem ich angefangen habe. Irgendwann kam dann Betreuung von Arbeitsgemeinschaften dazu und dies und das und vieles andere mehr. Irgendwann habe ich dann auch mitgearbeitet an unserer Zeitschrift Kulturland Oldenburg, die damals noch Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft hieß.
Ich möchte ab September Kunstgeschichte in Berlin studieren. Welchen Rat würden Sie mir dafür geben?
Also erstmal vorausgeschickt, also mir hat mein Studium wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich hatte tolle Lehrer und tolle Exkursionen gemacht, wirklich viel kennengelernt. Aber wir sind damals, und ich spreche jetzt also von den 80ern und 90er Jahren, sind wir ausgebildet worden für den Elfenbeinturm. Also für die Universitätskarriere und nicht für die praktischen Berufsfelder im Bereich Kunstgeschichte, als da wären Museum oder Denkmalpflege oder halt auch Kunsthandel, Galeriewesen und vieles andere mehr. Das heißt also von auch nur rudimentären Kenntnissen in Betriebswirtschaft oder im Denkmalrecht oder solche Fragen, wie kuratiere ich eine Ausstellung, wie baue ich die auf, was gibt es restauratorisch zu beachten, all diese Dinge sind bei uns überhaupt nicht vertreten gewesen. Es gab zwar solche Fächer wie Museumskunde, Denkmalpflege oder solche Seminare, besser gesagt, die man besuchen musste, aber das war so ein Pflichtschein gemacht und dann abgehakt, waren auch beide nicht so wahnsinnig toll vertreten in der Lehre. Also da würde ich raten, dass man schaut, dass man da etwas in Bezug zur Praxis hat. Also dass man dann auch die Nebenfächer, Beifächer oder wie auch immer das heute sich nennt, auswählt, die also nicht immer nur um das Gleiche sich drehen. Also ich hatte zum Beispiel klassische Archäologie, also Kunstgeschichte der Griechen und Römer und mittelalterliche Geschichte. Ja, das bleibt so in diesem Universitätssumpf, hätte ich beinahe gesagt.
Welche Aufgaben haben Sie heute als Geschäftsführer? Zum einen grundsätzlich und zum anderen, wie sieht Ihr Alltag aus?
Also die Aufgaben als Geschäftsführer definieren sich letztendlich aus der Satzung und aus dem Aufgabenbereich der Landschaft. Klar, man führt die Geschäftsstelle, man sorgt dafür, dass die Finanzen stimmen. Natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Team. Man hat natürlich auch jetzt gegenüber anderen Einrichtungen, die nichts mit der Landschaft zu tun haben, aber mit denen man eng verbunden ist, dann seine Verpflichtungen. Man muss sehr viel koordinieren. Also dieses Allgemeine ist gar nicht so allgemein auszudrücken, sondern es müsste man eigentlich immer schon sehr ins Spezielle gehen. Deshalb bin ich da jetzt vielleicht, komme ich gar nicht so sehr auf den Punkt. Wie sieht so ein normaler Tagesablauf aus? Ja, man kommt ins Haus und wenn man Glück hat, kommt man in sein Büro durch, ohne dass man schon eine Stunde lang irgendwo hängen bleibt. Das ist vielleicht mein persönlicher Fehler, dass man, ich brauche erstmal einen Kaffee, bevor ich ins Büro gehe. Und das dauert zwar nicht lange, der steht da ja schon, nicht nur für mich, sondern für alle. Und dann lässt man sich natürlich gleich ansprechen und fragt womöglich unvorsichtigerweise auch noch, was ist denn heute los oder was ist das und das und das und das. Und dann geht es schon los und dann hat man eventuell das Pech, dass man gar nicht in sein Büro vordringt so schnell. Ja, dann klar, das Übliche wie an jedem Büroarbeitsplatz. Man guckt, was an Mails reingekommen ist. Dann kommt irgendwann die Postmappe und Telefonate und ja, jeder Tag ist eigentlich ein bisschen anders. So den typischen Tagesverlauf, den gibt es eigentlich gar nicht, weil es sind auch sehr viele Termine. Das gehört natürlich, um wieder auf die Eingangsfrage zurückzukommen, auch zu den Aufgaben eines Geschäftsführers, dass man sehr viele Termine wahrnehmen muss und sollte, sowohl im Haus als auch natürlich in der Region, denn wir sind ja für die Region zuständig und ich halte es für sehr wichtig, dass man möglichst viele Kultureinrichtungen oder Kulturakteure auch tatsächlich vor Ort einmal besucht. Also aufsuchende Kulturarbeit möchte ich das mal nennen. Kommt eigentlich ja aus der Sozialarbeit, dieser Begriff. Aber das ist wichtig. Man kriegt dann ein Gespür dafür, warum es irgendwo klemmt oder warum es auch besonders gut läuft irgendwo. Das ist, das macht eigentlich auch Spaß, weil man sehr viel rumkommt und mit sehr viel unterschiedlichen Leuten. Nicht immer nur mit einfachen Menschen, mit Menschen, die einfacher sind im Umgang, zu tun hat.
Was ist Ihnen wichtig auf der Arbeit und wie bekommen Sie das?
Schwierige Frage. Was ist wichtig auf der Arbeit oder im Büro? Ja, natürlich. Also einmal ist es für mich sehr wichtig, dass wir hier als Team gut harmonieren, möglichst alle doch meistens Freude an der Arbeit haben, immer geht nicht und ein Idealzustand ist wahrscheinlich auf Dauer auch langweilig, dass wir gut miteinander auskommen, dass wir auch erfolgreich sind gemeinsam, dass wir praktisch für die Region, also für das Oldenburger Land, gerade im Kulturbereich, aber auch im Bereich Natur und Umwelt, einiges bewegen können mit unseren ja doch sehr begrenzten Kräften, sowohl von der Personaldecke als auch von den Finanzen her, dass wir unseren Auftrag einfach gut erfüllen. Das ist sehr wichtig und eben auch das Persönliche, dass der Umgang miteinander gut ist.
Welche sind zum Beispiel die Aufgaben, die mehr Feingefühl erfordern, die besondere Aufmerksamkeit bedürfen?
Die kompliziertesten Aufgaben, ja. Es ist sicherlich schwierig im Bereich der Kulturförderung, gerecht zu bleiben. Also wir vergeben ja Finanzmittel im Auftrag des Landes für Kulturprojekte oder jetzt hatten wir gerade aktuell durch die Corona-Pandemie bedingt einen Notfallfonds für Solo-Selbstständige aufgelegt. Da geht es also um Existenzhilfen für Künstlerinnen, Künstler, Kulturakteure, aber auch Akteure im Bereich Bildung und Umwelt, da wirklich auch dann gerecht zu urteilen, dass man dann auch mit der Förderung die richtigen trifft und auch das richtige Maß trifft. Und das ist echt schwierig. Zum Glück muss ich das nicht alleine machen, sondern das machen wir auch immer entweder mit einem Gremium aus mehreren Fachleuten oder eben halt auch so bei kleineren Sachen hier im Team. Das ist nicht einfach. Und das dann hinterher auch zu vermitteln. Also wenn man eine gute Nachricht, das freut mich sehr, Sie haben Ihr Projekt, können wir zu 100% fördern. Das ist einfach, macht auch Spaß. Aber der Satz, es tut mir leid, also aufgrund der vielen Anträge, die eingegangen sind und Knappheit der Mittel, konnte sich leider Ihr Antrag nicht durchsetzen. Das sagt man oder schreibt man schon mal nicht so gerne. Und vor allem, da kommen natürlich dann auch oft Rückfragen, berechtigterweise, ist klar. Das ist sicherlich nicht immer angenehm.
Was ist Ihnen zurzeit wichtig, wenn es darum geht, den Infektionsschutz auch auf der Arbeit durchzusetzen? Und im Besonderen auch, was ist Ihnen wichtig in Bezug auf die Kulturschaffenden im Oldenburger Land?
Dass die Kultur im Oldenburger Land, ich spreche immer hauptsächlich von der Kultur, weil der Bereich Umwelt und Natur zählt auch zu unseren Aufgaben, aber steht bei uns nicht ganz so im Fokus. Da gibt es viele Verbände, die sich da auch zum Teil besser noch drum kümmern können als wir. Dass die Kultur, diese unheimlich lebendige und vielfältige Kultur, die gerade auch von den Ehrenamtlichen oder von den freiberuflich tätigen Akteurinnen und Akteuren geleistet wird, dass die halbwegs gut durch diese Krise kommt. Und wir haben jetzt Juni. Ich befürchte, dass die ganz lange Durststrecke noch kommt. Es war jetzt rückblickend seit März für alle ungewohnt, neu, für manche auch ganz betrüblich und heftig. Was jetzt vor uns liegt, ist noch völlig unklar. Wir wissen noch nicht, wie lange das andauert und ob es nicht noch eine zweite Welle gibt und wie darauf reagiert werden muss. Und gerade für die Kultur, die ja von Begegnung, von Publikum, zum Teil von Berührung sogar lebt, denken Sie an Tanz, Schauspiel und vieles andere, ist das noch sehr, sehr unsicher und unklar. Und da hoffe ich, dass wir das alle irgendwie gemeinsam schaffen. Wir werden versuchen, von der Landschaft so gut wie möglich da zu helfen.
Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die guten Einblicke.
Dankeschön.
Genau, dann kommen die drei Fragen, die machst du wieder, ne? Ja.
So, jetzt machen wir noch unseren letzten Punkt, die drei Fragen. Wir sammeln Lieblingsorte unserer Gäste und Besucher. Herr Brandt, was ist denn Ihr Lieblingsort im Oldenburger Land und warum ist es da am schönsten?
Auf die Frage kann ich natürlich nur das Falsche antworten und insofern werde ich eine sehr ausweichende Antwort geben. Für mich sind alle Orte im Oldenburger Land auf irgendeine Weise, je nach Situation und vielleicht auch eigener Stimmungslage, die schönsten Orte im Oldenburger Land. Ich werde jetzt den Teufel tun, zu sagen, mir gefällt XY besser als YZ. Das geht nicht und ich kann nur sagen, ich mag auch gerade oft Orte, die von vielen unterschätzt werden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Die Stadt Delmenhorst wird von vielen immer so gesehen, Delmenhorst, ja, was ist denn da los? Und Delmenhorst hat zum Beispiel ein unheimliches Potenzial und ich bin dort gerne, aber auch in Wilhelmshaven, aber auch in Oldenburg. Und jetzt gehe ich alle, wenn Sie die Zeit haben, alle Orte und Gemeinden von A bis Z im Oldenburger Land durch. Das tue ich natürlich jetzt nicht.
Ich glaube, das sollten wir meiner späteren Arbeit nicht antun.
Ich muss eins hinzufügen. Einen Ort kann ich nicht beurteilen, weil ich da noch nie war. Auf Wangerooge. Ich war noch nie sozusagen auf der Dienstinsel. Das hat irgendwie noch nie geklappt. Immer wenn es soweit sein sollte, ist irgendwas dazwischen gekommen. Also da kann ich sagen, das ist noch ein Ort, auf den ich besonders neugierig bin.
Vielleicht möchten Sie uns aber konkreter verraten, was bedeutet Heimat für Sie? Wo fühlen Sie sich ganz persönlich heimisch?
Ein Begriff, der ja jetzt in der letzten Zeit wieder eine positive Renaissance bekommen hat, und trotzdem schwierig immer zu beantworten, wo ist Heimat, wo fühle ich mich zu Hause? Ich fühle mich eigentlich da zu Hause, wo man sein soziales Umfeld hat, wo Freunde, Familie leben, aber natürlich auch ein wenig da, wo man arbeitet. Und dann gibt es auch die anderen Heimaten, da wo man herkommt, wenn man noch eine Verbindung zu dem Ort hat oder wo man vielleicht einen wichtigen Teil seines Lebens verbracht hat, zum Beispiel Studium. Also insofern kann ich schon sagen, gibt es da so verschiedene Orte, die ich da nennen würde, ohne jetzt einen ganz konkret zu benennen.
Ja, gut.
Und als letzte Frage möchten wir auch gerne von Ihnen noch wissen, angesichts der vielen Veränderungen im Oldenburger Land, zum Beispiel Klimawandel, wie werden wir in Zukunft leben? Was tun Sie ganz persönlich, damit Sie im Oldenburger Land weiterhin besser leben können?
Ja, natürlich Klimawandel und auch demografischer Wandel und viele andere Dinge, von denen wir zum Teil befürchten, wie sie kommen werden. Bei manchen können wir es nur erahnen und manches ist auch vielleicht ganz positiv, was auf uns zukommen könnte. Müssen wir immer auch daran denken, um die Lebensqualität, die wir hier in der Region in jedem Fall haben, um die zu erhalten, dass wir auch selber etwas tun müssen. Das können wir nicht immer anderen überlassen. Das fängt beim Klimawandel und den Auswirkungen natürlich an. Man muss überlegen, muss ich jeden Schritt mit dem Auto fahren? Kann ich nicht auch mal das Fahrrad nutzen oder Eisenbahn oder sonst was? Das sind so die allgemeinen Dinge, die natürlich auch heute ja jeden Tag eigentlich irgendwie in der Diskussion vorkommen. Auch sein Einkaufsverhalten muss man überdenken oder auch mal überlegen, kann ich nicht auch mal mit weniger zurechtkommen, auf irgendwas verzichten? Das, denke ich, sind ganz wichtige Punkte. Das ist jetzt nichts spezifisch für unsere Region, aber wir leben natürlich in einem geografischen Raum, der von dem kommenden Klimawandel und dass der kommt, davon bin ich überzeugt. Und das mag ja am ersten Blick für manchen schön sein, dass es dann an der Nordsee auch mal so warm ist wie am Mittelmeer. Aber die Auswirkungen werden katastrophal sein. Nicht nur Sonnenbrand, sondern auch Trockenheit auf den Feldern. Wir werden auch Hochwasser gleichzeitig haben. Wir werden eine Veränderung des Küstenverlaufs haben mit bisher noch gar nicht absehbaren Folgen. Und daran zu arbeiten, das sollten wir alle zusammentun. Und das kann der Einzelne machen. Manches geht nicht alleine. Da müssen auch politisch Entscheidungen getroffen werden, vom Küstenschutz bis hin zur Veränderung in der Landwirtschaft oder auch in der überhaupt Produktion von Gütern. Im Warenverkehr muss immer alles verfügbar sein und von überall her kommen können. Jedes Mal, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und das vielleicht mal eine größere Pause gemacht hat und da reicht dann ein Monat, dann ist man erstaunt, wie viel mehr LKWs gefühlt zumindest schon wieder auf dieser Strecke unterwegs sind. Und man fragt sich, was transportieren die eigentlich alle? Und sie fahren in alle Richtungen. Es gibt ja auch bei uns in der Region kaum eine Straße. Wir haben ja nun auch viele Autobahnkilometer im Oldenburger Land, die nicht dichtest befahren sind. Also wenn ich so überlege, vor 20 Jahren, wenn man damit auf der Autobahn, auf der A28 oder auch der A29 gefahren ist, da war man meistens alleine. Das ist heute absolut nicht mehr der Fall. Heute steht man meistens sogar und das nicht alleine.
Und Sie persönlich?
Ja, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen sagen, wie ich persönlich versuche zumindest da etwas auch zu tun. Ich fahre eigentlich in der Regel immer mit der Bahn, bin immer so mit der Eisenbahn auch eine gute halbe Stunde unterwegs. Die anderen Wege mache ich mit dem Fahrrad, es sei denn, es regnet ganz fürchterlich, dann nutze ich dann an meinem Wohnort in Bremen die Straßenbahn und hier mal den Bus. Das kommt schon mal vor, aber es ist eher die Ausnahme. Da bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, hat man auch ein bisschen Bewegung, ist auch nicht verkehrt. Mhm. Das versuche ich zu tun und auch zu überlegen, ob man denn auch wenn man jetzt Außentermine hat, überall mit dem Auto hinfahren muss. Wir sind ja bei der Landschaft, versuchen wir ja auch da ein bisschen etwas zu leisten beim Carsharing-Unternehmen, also bei Cambio, das ja hier in Oldenburg ansässig ist. Und da versuchen wir natürlich die Wagen auch immer so einzusetzen, so zu mieten, dass die Strecken möglichst kurz bleiben, die man mit dem Auto fahren.
Ja, das waren sehr spannende Eindrücke in Ihrer Arbeit und Ihrer Ansichten über Ihre Arbeit, Herr Brandt. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, klicken Sie gerne den Like-Button. Da lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar. Uns interessiert Ihre Rückmeldung sehr. Stellen Sie uns auch gerne Fragen oder geben Sie uns Vorschläge für weitere Themen. Wir haben Links und Hinweise aus der Sendung in der Infobox zusammengestellt auf unserer Webseite www.oldenburgische-landschaft.de. Unter Podcast finden Sie auch noch weitere Informationen, Bilder von uns und weitere Tipps und Links. Ein- bis zweimal im Monat erscheinen neue Folgen. Wollen Sie keine davon verpassen? Dann abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen.